Thüringen, der Politik-Podcast von Antenne Thüringen.
Moin Basti.
Hallo Marcel.
Und ich find's wirklich angenehm, muss ich gerade sagen. So ein bisschen Luxus auf Arbeit gehört auch mit dazu. Wir haben seit neuestem eine Klimaanlage in unserem Podcast-Studio. Ihr müsst wissen, wir zeichnen hier auf am vielleicht heißesten Tag des Jahres, mitten in der Hitzewelle. Draußen sind es schon deutlich über 30 Grad und hier drin, ich habe es mal auf 23 Grad gestellt, das fühlt sich ganz gut an.
Finde ich auch, ich finde es hervorragend. Nachher wird man erschlagen, wenn man rausgeht. Kennt man aus dem Supermarkt, war ich gestern. Ich wurde erschlagen von der Hitze draußen, ey. Aber gut.
Ja, Supermärkte und Tankstellen, ne? Die kühlen immer richtig runter.
Ach, wir bleiben einfach hier. Ist ja auch schön.
Ja. Nee, also ist jetzt auch nicht nur Luxus für Mitarbeiter, dass es hier eine Klimaanlage gibt, sondern wir haben hier oft auch Gäste aus Politik und Wirtschaft und die kommen natürlich dann immer fein im Anzug. Und wenn es dann hier die Sonne drauf knallt, direkt auf unser Studio und hier 40 Grad und wir müssen eine Stunde Interview machen, da ist ja schon ganz vom Vorteil, dass hier eine Klimaanlage drin ist. Aber ich glaube, die Hitze bietet uns eine richtig schöne Überleitung zu unserem Thema. Und zwar geht es um die hitzige Stimmung in Deutschland beziehungsweise in Politik und den Medien.
Wir erleben, ich glaube nicht nur wir als Journalisten, sondern jeder da draußen erlebt das irgendwie in jeder Diskussion, ob das jetzt direkt in den Medien stattfindet oder draußen, wenn man mit Leuten spricht. Irgendwie jede Debatte da draußen, jede Diskussion ist irgendwie sehr aufgeladen, sehr emotional und oft geht's direkt irgendwie Nazis oder ihr seid Linke und alles ist doof, also alles irgendwie sehr aufgeladen, schwarz-weiß und das ist manchmal echt gar nicht so einfach, da einen Mittelweg zu finden und da irgendwie wieder einen gemeinsamen Boden zu finden. Und da wollten wir in dieser Folge mal drauf gucken. Gelingt es das überhaupt? Haben wir diesen gemeinsamen Boden überhaupt noch? Und wie können wir Debatten künftig führen?
Ja, ich finde ja auch immer, man hört sich nicht mehr so richtig zu gegenseitig. Also man hat seine Meinung und die bleibt dann und egal wer was anderes sagt. Und dazu finde ich immer ganz wichtig, Fakten werden angezweifelt.
Absolut, das erleben wir ja auch ganz oft, ne? Wenn wir einen Fakt bringen, eine Quelle bringen, dann wird oft direkt von Anfang an gesagt, na, ob die Quelle so vertrauenswürdig ist, also da findet direkt so eine Herabwürdigung irgendwie statt und dann da eine gemeinsame Diskussion drauf aufzubauen, ist dann schon echt schwierig.
Und du hast es gesagt, die Arbeitsfrage ist, wie können wir es besser machen? Weil es kann ja nicht sein, dass wir uns nur noch streiten und nicht mehr debattieren können, wie es eigentlich mal sein sollte. Und da haben wir uns auch selber in den Blick genommen als Journalisten oder als Medienlandschaft, wie man es jetzt ausdrücken möchte, weil wir auch glauben, auch bei uns oder grundsätzlich passieren da Dinge, die das Ganze eher befördern, anstatt Lösungen anzubieten.
Ja, wir haben uns in dieser Folge drei Ebenen quasi angeschaut. Wir haben einmal auf uns geschaut, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben aber auch geschaut auf die politischen Akteure, auf Politiker, auf Parteien, also über die wir berichten, die quasi jeden Tag in der Berichterstattung stattfinden, in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio auftreten und zu hören und zu sehen sind. Und wir haben uns angeschaut, naja, was macht das denn eigentlich mit den Leuten da draußen, also mit euch? Wie ist eure Rolle eigentlich in dieser ganzen Diskussion, in dieser ganzen Lage?
Und bevor wir da irgendwie direkt zu Lösungen kommen, und ich kann schon vorwegnehmen, die eine Lösung wird es nicht geben. Das ist ziemlich schwierig, aber wir haben erstmal versucht, diese gemeinsame Faktenlage oder Gemengelage zu schaffen. Da haben wir uns Verstärkung für geholt und zwar von der Uni Jena, Frau Professor Dr. Engelmann. Du kennst sie sogar noch aus dem Studium.
Ja, das ist die Professorin, bei der ich meine Bachelorarbeit damals geschrieben habe. Und sie hat lange und sehr intensiv zu politischer Berichterstattung geforscht. Ist Kommunikationswissenschaftlerin und ich glaube, sie hat uns da nochmal ganz gute Impulse geben können, was so die ganze Gemengelage einfach angeht, Medien, Öffentlichkeit und politische Akteure.
Und wie gesagt, immer im Vordergrund bei dem, was wir hier heute vorhaben, ist, wie können wir alle wieder irgendwie ein bisschen näher zusammenrücken, ohne dass wir gleich sagen, alle müssen ungefähr derselben Meinung sein, sondern es geht darum, anderen einfach zuzuhören und andere Meinungen einfach eine Chance zu geben, würde ich jetzt mal behaupten. Frau Professor Dr. Ines Engelmann, schön, dass das klappt, wir freuen uns.
Danke, ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
Wir möchten heute über die politische Berichterstattung reden, in Thüringen im Speziellen. Und Sie sind da ja ausgewiesene Expertin, haben lange in diesem Bereich und zu diesem Bereich geforscht. Und wir wollen grundsätzlich erstmal reinstarten und mal schauen, naja, wie hat sich das eigentlich irgendwie entwickelt in den letzten Jahren? Deshalb die erste Frage: Lässt sich da eine Veränderung der politischen Kommunikation von politischen Akteuren, also Politikern und Parteien, feststellen?
Also ich würde schon sagen, es hat sich was verändert in den letzten Jahren in der politischen Kommunikation oder der Kommunikation von PolitikerInnen. Aber ich würde nicht sagen, dass es unbedingt an den Krisen liegt. Ja, also ich denke, es gibt so zwei Kommunikationsstrategien, die so in den letzten Jahren stark dominiert haben. Das ist einerseits der Politikertyp, der so vorsichtig abwägt und vage bleibt, möglichst vage bleibt und sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte mit seinen Äußerungen. Und dann gibt es so einen anderen Politikertyp, der eher so populistisch, provokativ daherkommt und sozusagen sehr laut in den Medien auftritt. Und ich glaube, so ein Unterschied, so ein Grund für diese Veränderung sind auf jeden Fall soziale Medien, würde ich sagen. Also Journalisten, Journalistinnen sind nicht mehr die einzigen, die darüber entscheiden, wie Politiker stattfinden in den Medien, sondern das können PolitikerInnen auch jetzt selbst regeln über soziale Medien.
Gab es denn vorher noch eine dritte Strategie?
Nee, ich würde eher sagen, es gab diese provokativen Typ, diesen populistischen Typ. Also das kann man natürlich auch nochmal unterscheiden, nicht? Dieses Provozierende, das kann man auch auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Das gab es, glaube ich, auch schon immer mal wieder. Aber jetzt haben wir halt noch so diesen populistischen Typ, der noch so mehr ins Radikalere abdriftet und so die Demokratie verächtlich macht und bestimmte demokratische Werte verächtlich macht. Und ich glaube, das ist schon nochmal so ein anderer Zungenschlag, als einfach nur sein Gegenüber zu provozieren. Ja,
ja, da gibt es quasi Stufen. Wo würden Sie denn unseren Ministerpräsidenten Mario Vogt einordnen?
Schwierige Frage. Ich bin gar nicht so so versiert in der Thüringer Politik. Also ich nehme ihn jetzt nicht als so provokant wahr, muss ich ehrlich sagen. Ich nehme ihn eher als zurückgenommener, diplomatischer wahr als andere Typen.
Friedrich Merz dann eher vorwärts.
Genau, auf jeden Fall. Und noch stärker Markus Söder wahrscheinlich.
Andersrum gefragt, hat sich denn auch vielleicht die Erwartungshaltung der Gesellschaft, der Menschen an die Politik verändert in der letzten Zeit? Zum einen, was die Ansprache angeht und zum anderen, was das Handeln angeht.
Auch da würde ich sagen, es gibt nicht die eine Erwartung von Bürgerinnen und Bürgern, sondern es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Erwartungen. Ja, also ich glaube, es gibt den klassischen Typ Bürger, der erwartet einfach, dass er Antworten auf politische Fragen bekommt und im besten Fall die Probleme, die er selbst hat, dass die durch politische Entscheider gelöst werden. Das ist, glaube ich, so das eine. Ich glaube, es gibt aber auch Bürger, die mehr, also auch aufgrund der sozialen Medien, so mehr Nähe oder mehr Nahbarkeit von PolitikerInnen und Politikern erwarten. Also, dass Politiker authentisch rüberkommen, dass sie irgendwie gewöhnlich herüberkommen, wie jemand, der so von nebenan ist. Und mit so einer Erwartung kommt ja dann auch ein oder geht einher, dass Politiker sich da ein bisschen anders auch inszenieren müssen.
Schauen wir auf die Medien. Ich finde das ja spannend, dass Sie am Anfang gesagt haben, es gibt quasi zwei Strategien, grob drauf geschaut, einmal vage bleiben und einmal ein bisschen populistischer, ein bisschen provokativer. Die Medien bewerten ja auch genau so. Also die sagen ja, entweder sagt er gar nichts oder er sagt irgendwie zu viel. Ist das richtig, so da drauf zu gucken oder beziehungsweise wie schauen die Menschen auf die Berichterstattung?
Ja, also ich glaube, die Berichterstattung ist in dem gleichen Dilemma, wie wir in einem Dilemma sind, wenn wir uns die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger angucken. Da es ja nicht diesen einen Typ Erwartungen gibt, haben wir das Gleiche wahrscheinlich auch in der Berichterstattung. Ja, also auch sie haben ein unterschiedliches Publikum oder unterschiedliche Segmente in ihrem Publikum und wollen die irgendwie bedienen. Und demzufolge versuchen sie auch diesen Spagat und das endet häufig dann natürlich in so einem Schwarz-Weiß, ja. Also wenn jemand provokativ, populistisch daherkommt, dann ist man da irgendwie in so einer Anti-Haltung als Medium. Und wenn jemand aber vage daherkommt und irgendwie auch nicht richtig klar sagt, worum es geht, dann ist man da auch in einer Anti-Haltung und kritisiert das, weil das natürlich ein bisschen auch zu ihrer Aufgabe dazugehört, kritisch Politik zu begleiten und deshalb nehmen sie natürlich gern so eine Anti-Haltung ein gegen das, was ihnen da gerade angeboten wird und es endet natürlich immer in irgendwie so einer Art Schwarz-Weiß-Konflikt.
Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, Journalisten kommen nicht, um zu applaudieren, aber würde das vielleicht nicht in dem Sinne Applaus, aber ein konstruktiverer Ansatz darüber reden, wir viel vielleicht Sinn machen, Lösungen aufzeigen und wenn mal was funktioniert hat, jetzt auch nicht sagen, juhu, super, aber schaut mal da, das ist passiert.
Genau, das, dieses, also wir sind auch nah dran an der Forschung zum konstruktiven Journalismus. Also Lösungsorientierung ist auf jeden Fall ein Gebot der Stunde. Das kollidiert natürlich so ein bisschen mit diesem Aktualitätsdrang, den Sie haben. Ja, also man müsste ja da eigentlich ganz anders rangehen, müsste eine viel langfristigere Perspektive auf Politik einnehmen und kann jetzt nicht so ganz tagesaktuell da die Probleme, die gerade sind, irgendwie behandeln, sondern man müsste ja erstmal vielleicht so Best-Practice-Beispielen in anderen Staaten oder in anderen Bundesländern oder in anderen Regionen nach möglichen Lösungsvorschlägen suchen. Die müssten Sie sozusagen recherchieren und gegebenenfalls müssten Sie dann Politiker mit diesen Lösungsvorschlägen konfrontieren. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit. Ich glaube, was man aber auch machen könnte, wäre vielleicht so ein bisschen eine andere Befragungstechnik, dass man nicht darauf abzielt, was ein Politiker unterscheidet von anderen Politikern, von anderen Parteien, sondern dass man vielleicht auch mal das Gemeinsame herausstellen lässt.
Wie weit passiert das parteiübergreifend? Weil uns erzählen meinetwegen die Linkspartei, die Grünen, also eigentlich erzählen uns ja alle Parteien, dass sie Probleme lösen wollen, inklusive der AfD, aber dann wollen sie die Probleme ja doch irgendwie anders lösen, beziehungsweise sehen Sachen gar nicht als Probleme an, auch wenn sie meinetwegen der Realität entsprechen. Und dann kommt das dazu, was Sie gesagt haben, was wir ja auch, oder wo wir auch die Erfahrung schon gemacht haben, die suchen überhaupt keine Gemeinsamkeiten untereinander, sondern wollen sich möglichst weit abgrenzen, um ein Profil zu bekommen. Wie kommen wir da zusammen?
Ja, das ist tatsächlich so ein großes Dilemma. Alle wollen irgendwie was Gutes, alle wollen was für den Klimaschutz tun, alle wollen mehr Digitalisierung, was weiß ich, es gibt viele Probleme. Vielleicht sollten wir über manche Dinge weniger reden, während sie im Prozess sind. Also es geht ja häufig um so eine Profilierung, ja. Also ich meine, das ist das, was wir alle betreiben, ist Kommunikation. Das geht ja letztlich nur darum, erstmal zu zeigen, dass man sich unterscheidet von den anderen. Hinter den Kulissen müssen ja dann aber irgendwie Kompromisse gefunden werden, müssen irgendwie Lösungen gefunden werden. Vielleicht würde es Sinn machen, weniger über die Dinge zu reden, solange sie im Fluss sind und erst dann sie auf den Tisch zu bringen, wenn dann Gesetze da sind, dass man vielleicht dann irgendwie die Dinge im Blick behält und mal schaut, wie bewähren sich denn Gesetze in der Realität. Dann kann man ja auch irgendwie schauen, bringt das jetzt irgendwie was, was hier beschlossen wurde, oder bringt es nichts, oder wo bringt es was, oder wo muss man vielleicht ansetzen? Das wären natürlich dann so ganz andere Rechercheansätze, sich nicht mit dem täglichen Klein-Klein rumzuschlagen, sondern erst dann anzusetzen, wenn da irgendwas passiert ist im Parlament.
Also so überspitzt gesagt, so diesen Politik, Anführungszeichen, Zirkus, der im Bundestag die Debatten und so weiter und so fort auch einfach mal im Bundestag oder in den Parlamenten zu belassen und erst später dann drauf zu gucken?
Das wäre eine mögliche Lösung. Also ich sehe schon, Sie sind ja nicht alleine in diesem, es ist ja ein komplexes System, ja. Also ich meine, PolitikerInnen wollen sich ja teilweise auch profilieren und hauen dann mal Dinge raus oder stechen auch Dinge durch, wenn sie in solchen Sitzungen sind. Von daher sehe ich schon den Punkt, dass das nicht so ganz einfach ist. Aber natürlich mischen Medien auch mit in dem Ganzen und wollen natürlich auch permanent irgendwie neue Dinge haben. Aber vielleicht könnten Sie da einen Schritt, Sie als Medien, einen Schritt zurück machen und vielleicht da weniger wollen und eher bei den Dingen ansetzen, die schon entschieden sind, und schauen, wie die laufen.
Also ich sag mal so, Debatte ja, aber diese einzelnen Prozesse lassen wir sie erst mal machen. Wobei ich habe ja auch das Gefühl, das ist so, ich will es gar nicht Medienstrategie nennen, aber so eine neue Art des Medienmachens, dass man diese Prozesse, ich habe das Heizungsgesetz im Kopf, das so ein Klassiker ist, was ja in der ersten Ausführung wirklich wohl schwierig war, wo Köpfe gerollt sind am Ende. Ich kenne das aber auch aus dem Sportjournalismus, da passiert das irgendwo ganz genauso, dass so jedes Telefonat, jede E-Mail kriegen irgendwelche Leute. Jetzt ist nur die Frage, sind die Medien so gut geworden, dass sie in diesen Prozessen irgendwie reingekommen sind, oder sind das strategische Positionierungen der handelnden Akteure?
Ja, ich würde sagen, das ist eine Interaktion aus beiden. Ja, es gibt politische Akteure, die kennen Journalisten, wo sie wissen, wenn ich da durchsteche, dann geht das auch den Weg der Öffentlichkeit. Und Medien wollen natürlich auch Geld verdienen und müssen Geld verdienen. Und deshalb greifen sie die Dinge natürlich auch auf, weil sie dann ja die exklusiven Partner sind, die diese durchgestochenen Informationen kriegen.
könnte man auch eine Grundkritik am Journalismus draus machen, also dass irgendwie viel zu viel Nähe herrscht.
Ja, auch das ist ein Problem. Also was man aber auch irgendwie ja verstehen kann, also man muss sich seinen Quellenzugang ja irgendwie auch erarbeiten. Auch das ist ja erstmal mühsam, da hinzukommen. Und wenn man ihn dann hat, dann ist das aber natürlich eine Strategie, die man irgendwie auch ausspielen kann auf beiden Seiten.
Jetzt sind wir ja nicht nur wir als Medienschaffende in der öffentlichen Kommunikation irgendwie teil, sondern natürlich auch die Öffentlichkeit selbst, die auf die Dinge reagiert. Sind wir da vielleicht in vielen Teilen, wir als Journalisten, aber auch die Rezipienten, also die Öffentlichkeit, die Menschen, die Medien konsumieren, vielleicht manchmal ein bisschen zu scharf und zu hart in der Bewertung von Dingen, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu, ja, ich möchte es mal so nennen, empörungsgeil in Anführungszeichen.
Ja, was Sie da ansprechen, ist halt so das klassische Thema Nachrichtenwert, nicht? Und auch da mischen wir alle mit, ja? Also Journalistinnen und Journalisten sind daran interessiert, möglichst Reichweite zu erzielen, Aufmerksamkeit zu erzielen und letztlich Geld zu verdienen. Und das schaffen sie natürlich am besten mit empörenden, emotionalisierenden, negativen Informationen. Und auf der anderen Seite sind da die Nutzenden und die fahren am ehesten auch auf diese Art von Informationen ab. Ja, das Gehirn ist so programmiert, dass negative Nachrichten ja die meiste Aufmerksamkeit generieren, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung. Also wir sehen da inzwischen ja auch schon Veränderungen, aber die noch Nachrichten konsumieren, die stehen schon auf diese negativen, skandalisierenden, emotionalisierenden Nachrichten. Aber es gibt natürlich auch einen anderen Teil, insbesondere in der jungen Zielgruppe, der zunehmend Nachrichten vermeidet, eben aus diesen Gründen, dass sie zu negativ sind, zu problembehaftet, zu konfliktgeladen. Das haben wir auf der anderen Seite auch.
Ich finde, bin da immer irgendwo auf der pragmatischen Seite. Wir hatten heute Morgen eine Meldung drin zu einem Pilotprojekt in Atern im Kyffhäuserkreis. Da ging es drum, wir hatten was, brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, entwickelt, wie man Arztpraxen in Zeiten des Hausärztemangels entlasten kann. Da hat auch eine aufwendigere Recherche drin gesteckt, zumindest halt dranbleiben, immer wieder nachfragen, bis wir jetzt quasi so ein Fazit ziehen konnten. Ich fand das auch interessant. Ist natürlich schwierig, wenn man generell als Medium oder als Medien generell wenig Feedback bekommt. Also entweder wenn ich jetzt in den sozialen Medien unterwegs bin, da ist immer alles sehr, sehr schlecht oder alles sehr, sehr gut. Aber so differenziertes Feedback ist, glaube ich, wirklich was, woran die Medienlandschaft wachsen könnte.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das würde auch manche Bürger abholen. Also wenn man so in der Provinz unterwegs ist, ich komme ja auch aus so einer strukturell schwachen Gegend. Und wenn ich da so meiner Familie zuhöre, da ist auch alles wird negativ gesehen. Aber ich glaube, man könnte da sehr viel mehr anbieten, wenn man tatsächlich mal nach den positiven Dingen sucht.
Wie ist es dann mit Entschuldigungen oder Verantwortung für etwas übernehmen? Ich habe da immer einen sehr bekannten Talkmaster Master im Ohr, der sagt, es tritt keiner mehr zurück heute. Sondern die bleiben alle im Amt, egal was passiert. Braucht es das mehr oder ist es gut so, dass das einmal dann so, ja, vielleicht, wenn jemand sich dadurch so gefühlt hätte, dann tut's mir leid. Würde die Leute mehr ansprechen?
Ich glaube, es muss nicht unbedingt der Rücktritt sein. Ich glaube, es würde genügen, wenn man halt ehrlich sich entschuldigt und sagt, hier habe ich Mist gebaut, ich übernehme dafür die Verantwortung. Ja, wie immer so eine Verantwortung aussieht. Natürlich mag es Dinge geben, die so schwerwiegend sind, dass man dann auch zurücktreten. Und ich glaube, das passiert zu wenig, so eine ehrliche Entschuldigung oder so ein ehrliches Eingeständnis von Fehlern. Aber andererseits, wenn alle zurücktreten für jeden Fehler, den sie machen, dann haben wir auch bald keinen mehr, der in der Politik noch Verantwortung übernimmt.
Aber ich finde es ja interessant, dass wir beim Bereich Verantwortung übernehmen oder mal einen Fehler eingestehen im Konjunktiv sprechen. Also es gibt ja kaum ein Beispiel. Also die letzten, die ich jetzt präsent im Kopf habe, die Fehler eingestanden haben, das waren die FDP und die Grünen nach der Ampel. Also danach. Ja. Ich glaube, die SPD findet das heute noch gut, was sie gemacht haben. Aber das ist ja auch jedem seine eigene Bewertung, ja. Aber es ist halt einfach gescheitert. Also das kann man ja festhalten.
Also ich fand da auch interessant, als Ricarda Lang nicht mehr in der Politik war, wie offen sie dann darüber kommuniziert hat, wie sie vorher nicht kommunizieren konnte, aber dann hinterher meinte, jetzt kann ich hier mal offen reden und kann auch sagen, dass ich selber halt sehr häufig Floskeln verwendet habe und mich selber nicht mehr verstanden habe. Aber irgendwie, das macht ja so ein bisschen auch das Dilemma klar, nicht, in dem man da steckt.
Es ist ja egal über was gesprochen wird, man hat irgendwie immer schwarz-weiß, gut, böse, alles ist super schlecht oder alles ist jetzt mega gut. Also auch irgendwie immer so nur die extremen Seiten. Wie ist da grundsätzlich die wissenschaftliche Lage? Leben wir wirklich in so einer polarisierten Gesellschaft, dass wir irgendwie wirklich nur noch diese extreme Position haben? Oder hält sich das vielleicht doch ein bisschen mehr die Waage, als dass wir das vielleicht irgendwie gerade jeder in seinem persönlichen Umfeld auch wahrnehmen?
Ja, ich glaube, so dieser Mythos oder dieses Narrativ von der Polarisierung kommt so ein Stück aus den USA, weil da haben wir tatsächlich in vielen Themen eine Polarisierung und da haben wir ja auch nur ein paar Zwei-Parteien-System, das sich auch sehr gut eignet für Polarisierung. Wenn wir jetzt über Deutschland reden, würde ich sagen, das ist zum Großteil so eine gefühlte Wahrnehmung von Polarisierung. Ja, also wenn wir uns die großen Themen angucken, die Deutschland bewegt, dann gibt es da eigentlich immer noch einen Großteil der Bevölkerung, der irgendwie in der Mitte verankert ist und so eine mittlere Position einnimmt. Und es gibt halt wenige, die an den extremen Rändern sind und irgendwie etwas extrem ablehnen oder extrem zustimmen. Ich glaube, diese Wahrnehmung resultiert so ein bisschen daraus, dass insbesondere die Stimmen am Rand, die diese extremeren Positionen, dass die halt öffentlich sichtbarer sind oder hörbarer sind, dass sie vielleicht auch lauter schreien und deshalb mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, das führt so ein bisschen dazu, dass wir alle denken, wir leben in einer polarisierten Gesellschaft. Aber die Daten zu den gesellschaftlichen Themen zeigen das nicht. Also der Steffen Mau, der ist ja Soziologe, der hat sich damit beschäftigt, hat dazu auch einen Vortrag gehalten. Also der zeigt, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Aber es gibt wohl so ein paar Trigger-Themen, so ein paar Triggerpunkte, die stark emotionalisieren und die gar nicht unbedingt jetzt so relevant für die Gesellschaft sind, aber daran entzünden sich solche polarisierten Debatten, ja. Also das Gender-Thema gehört da zum Beispiel dazu, ja. Eigentlich ist es wirklich ein symbolisches Thema, aber darüber kann sich die Welt zerfetzen und die Personen, die dann da diese Pole aufmachen, die übertragen dann natürlich mit ihren sonstigen Positionen, die sie sonst haben, die übertragen diesen Polarisierungsgedanken. Ja, also wenn dann da die Grünen gegen die AfD zum Beispiel agieren, dann kommt man halt auch auf die Idee, dass jetzt die Fragen zum Klimawandel oder zum Klimaschutz, dass die halt auch polarisierend sind.
Man sieht das ja jetzt auch gerade in unserem Gespräch, irgendwie sind alle in der Verantwortung. Die Kommunikation und wie Politik kommuniziert, vermittelt wird, da mal drüber nachzudenken und vielleicht gewisse Dinge einfach ein bisschen zu verändern. Also da sind ne, nicht nur wir als Journalisten und Medienschaffende dann in der Verantwortung, sondern auch die politischen Akteure, aber vielleicht auch die Öffentlichkeit eben selbst. Also das ist halt eben das Spannende, diese ganzen Dynamiken, die da ineinander greifen und am Ende dann kann man jetzt nicht sagen, naja, der und der muss das und das anders machen und dann wird alles gut, sondern da sind alle irgendwie jetzt quasi gefragt, wie kann denn der Stein da ins Rollen kommen? Also wer sollte, müsste anfangen, um da vielleicht wirklich grundsätzlich und tiefgreifende Veränderungen ins Rollen zu bringen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist so ein Henne-Ei-Problem, nicht? Ja. Also natürlich, man kann jetzt bei den politischen Akteuren anfangen und kann sagen, man wünscht sich hier mehr reflektierte, konstruktiv argumentierende Politiker. Aber da würde ich nicht anfangen, weil ich sage, gut, das gibt halt verschiedene Parteien und die sind halt nicht alle gleich reflektiert und gut argumentierend. Also ich würde sagen, da sich Politiker an medialen Logiken orientieren, also sozusagen auf das einsteigen, was Medien wünschen oder womit sie Aufmerksamkeit generieren, würde ich bei den Medien anfangen und sagen, naja, vielleicht sollten wir da tatsächlich mal in den Medien die Nachrichtenwerte überdenken und überlegen, ob wir neben diesen klassischen Nachrichtenwerten, die auf negatives, emotionalisierendes, konfliktreiches abzielen, dass wir da mehr konstruktive Varianten einbauen und eben nicht auf diese Provokation einsteigen, sondern vielleicht andere Befragungstechniken wählen, auf andere Inhalte abzielen bei unserer Befragung. Vielleicht auch weniger Verlautbarung von Politikern aus sozialen Medien aufgreifen und verbreiten, sondern eher so dieses als Medien diese langfristige Perspektive eher in den Blick nehmen.
weil wir das auch in der letzten Folge hatten, Social Media Verbot ab 16, angenommen, das wäre technisch irgendwie machbar. Wie stehen Sie dazu?
Das ist eine spannende Debatte. Ich war zu der Zeit in Australien, als das dort diskutiert wurde, jetzt hier letztes Jahr. Also ich bin da gar nicht so für so ein grundsätzliches Verbot. Ich bin eher für mehr Reflexion und Kompetenz. Also vielleicht eine Art Unterrichtsfach, wo irgendwie die Leute lernen, die Jugendlichen, die Kinder lernen, wie sie damit umgehen und was sie von bestimmten Accounts, von bestimmten Dingen zu halten haben oder auch nicht.
Okay, jetzt haben wir ganz lang über konstruktiven Journalismus gesprochen, der uns auch Lösungsansätze bietet. Wir haben es eben schon mal kurz versucht, dass vielleicht die Medien den ersten Schritt machen müssten, was aber auch wieder schwierig ist, wegen wir müssen ja Auflage machen. So, probieren wir es zum Abschluss trotzdem nochmal. Jetzt haben wir eine ganz lange und ich glaube auch sehr intensive Problembeschreibung mit verschiedenen Wechselwirkungen gehabt, wo, glaube ich, sich jeder mal so ein bisschen ein Bild machen konnte, wie wirkt das einmal bei der Politik, einmal bei den Medien, einmal bei mir selbst. Ich fand ja Ihren Vorschlag zum Social-Media-Verbot bis 16 spannend, das irgendwie in der Schule zu behandeln. Gilt das auch für Medienkonsum? Vielleicht sollten wir in der Schule irgendwie so ein Medienfach einführen?
In jedem Fall, ja. Also dieses Fach kann die Kommunikation oder die Medienseite sehr breit abdecken. Ja, dazu gehören soziale Medien, da gehört aber natürlich auch eine Kompetenz für seriöse Quellen oder für weniger seriöse Quellen, für wie checke ich Fakten. Also da gehört einiges dazu, was man an Kompetenzen erlernen könnte. Und wir sehen das ja bei vielen Erwachsenen, dass diese Dinge auch nicht beherrschen. Deshalb wäre es schon gut, wenn es so ein Fach gäbe. Vielleicht braucht es auch gar nicht so viele Stunden. Vielleicht braucht es das einfach nur kontinuierlich ab der 5. Klasse und dann durch, bis man die Schule verlässt, dass man da jedes Jahr immer mal wieder diese Themen mit auf einem höheren Niveau dann je nach Altersstufe anspricht und durchspricht.
So, haben wir es zum Schluss auf die Kinder abgeschoben.
Die Kinder an die Macht, ne? Vielen lieben Dank für das ausführliche Gespräch.
Vielen Dank.
Und ich glaube, ja, wie Marcel gesagt hat, jeder hat irgendwie was mitnehmen können aus dem Gespräch.
Ja, wunderbar. Ich danke, dass ich dabei sein durfte.
Auch für uns als Journalisten fand ich ja spannend, da sind jetzt nicht unbedingt immer die neuen Erkenntnisse für uns drin. Wir haben das ja irgendwann auch mal studiert oder beschäftigen uns zumindest jetzt eine längere Zeit schon mit der ganzen Thematik. Aber an diese Sachen auch einfach nochmal erinnert zu werden. Also ich glaube, wenn ich jetzt den ganzen Tag, angenommen, ich wäre jetzt ein Hauptstadtjournalist in Berlin und mache nur Berichterstattung über die Bundesregierung, da würde ich ja auch in einem Tunnel fahren und zwar in diesem Tunnel mit wahnsinniger Geschwindigkeit und sich da vielleicht manchmal noch auf die Basics zurückzuberufen. Ich glaube, das könnte da auch helfen.
Ja, man steckt eben irgendwie drin in so einer Blase und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einfach mal von außen immer mal wieder jemanden zu haben, der sagt, naja, das ist vielleicht ein Ding, das ist ein Ding, achtet da mal drauf oder das und das ist gerade so und so der Fall. Also da einfach immer mal die Impulse und Eindrücke von außen zu haben und mal rauszukommen aus seiner eigenen Wahrnehmung, weil das ist gar nicht so einfach, wenn man im Alltagsgeschäft, im Tagesgeschäft irgendwie drinsteckt, ist das echt wertvoll, da eine Perspektive von außen zu haben, ja, definitiv.
Ja, also sich selbst hinterfragen ist da auch immer ein Ding. Wir machen auch nicht alles richtig. Also wenn es jetzt darum geht, dass Menschen unsere Berichterstattung meinetwegen nicht ausgewogen genug finden zum Beispiel. Wir sind natürlich immer bemüht, das zu machen, aber das aus journalistischer Sicht sollte man auch mal dazu sagen, das geht nicht immer, denn wir sind auch Menschen, haben Meinungen und auch einen gewissen Anteil an Wissen, den wir uns auch einfach angeeignet haben. Und das immer auszublenden ist eine extreme Herausforderung und wer von sich behauptet, das immer zu schaffen, ich glaube, der lügt.
Ich glaube, das geht nicht. Du kannst dich nicht freimachen von all dem, was du an Wissen, an Vorerfahrung, auch an eigenen Einstellungen irgendwie in dir trägst. Das kannst du nicht immer alles vollkommen ausblenden.
Und trotzdem ist es immer wieder der Anspruch. Und es gibt auch in der Politik Menschen, die wollen wissen, wie läuft das hier bei uns beim Radio? Und da hatten wir letztens einen Besuch, da hattest du gerade Urlaub, weil du, glaube ich, auf einem Robbie Williams Konzert warst. War gut?
Das war mega Entertainer, war eine richtig coole Show, ja.
Kann ich nur empfehlen. Gut, wir spielen den auch bei Antenne, deswegen muss er das sagen, aber wir hatten Besuch aus, Berlin oder / Erfurt und zwar war der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Hose hier bei uns zu Gast. Der macht gerade eine Sommertour, besucht mehrere Unternehmen in seinem Wahlkreis und hat sich gedacht, ich schau mal bei Antenne vorbei und hat das unter der Überschrift Praktikum beim Radio gemacht. Das fand ich ganz sympathisch, erstmal zu sagen, ich lerne hier dazu.
Wie kann man sich den Tag vorstellen? Also du warst ja den ganzen Tag mit dabei. Wie hat der Tag mit dem angefangen? Was hat er den ganzen Tag hier bei uns gemacht?
Also ich sitze ja seit, weiß ich nicht, 4:30 morgens jeden Tag hier im Studio und er kam wirklich auch schon um 6 Uhr. Roundabout 6 Uhr war er da, hat sich erstmal bei der Morningshow bei Anna und Alex mit dazugesetzt und hat sich mal erklären lassen, wie die das machen, hat er auch dann mich mal angesprochen, wie funktionieren die News, wer macht das, was machst du alles selbst und war dann ziemlich erstaunt, aber das hören wir gleich noch. Und dann war er auch mit in den Redaktionskonferenzen und hat auch wirklich teilgenommen. Da haben wir zum einen gemerkt, er ist relativ gut informiert, was wirklich in seinem Wahlkreis abgeht, also auch ziemlich viel Detailwissen. Er hat auch einfach engagiert mitgemacht, wie man das von einem Praktikanten erwartet. Also das war schon auch eine nette Erfahrung für uns.
Also Themenvorschläge und Ideen auch eingebracht, ja?
Ja, und sich an Diskussionen ganz normal beteiligt, ohne jetzt Parteibrille irgendwie direkt aufzuhaben, kann man schon sagen. Und danach haben wir dann natürlich noch gesagt, nach dem Mittagessen, für einen Podcast musst du auch noch herhalten. Und er sitzt eben im Medienausschuss im Bundestag. Und wir sind ja auch Medien. Und da haben wir gedacht, dieses Thema passt doch wie die Faust aufs Auge für ihn. Und wir können mal mit ihm darüber sprechen, wie nimmt er das Ganze wahr.
Zumal, ne, du hast es gerade gesagt, er sitzt im Bundestag. Also er kriegt halt einfach auch nicht nur die Thüringer Berichterstattung mit, sondern auch das, was so im politischen Berlin an täglichem Journalismus, an täglicher Medienberichterstattung irgendwie stattfindet. Das ist ja dann doch nochmal, glaube ich, eine etwas andere Welt, wenn man in Berlin dann zugange ist.
Der plaudert auch so ein bisschen oder ganz schön viel, fand ich sogar, aus dem Nähkästchen. Also wie läuft das intern, Fraktionssitzungen etc. ab? Und spart da auch nicht mit Kritik an den eigenen Kollegen, aber ich würde sagen, wir hören da jetzt einfach mal rein. Erstmal schön, dass Sie bei uns sind, Herr Hose.
Sehr gern, hallo.
Sie sind jetzt schon einen guten halben Tag bei uns. Was haben Sie denn gelernt?
Erstens, ich bin ja überhaupt kein Morgenmensch, aber ich war ja schon 5:45 hier und die Energie war wirklich von der ersten Sekunde an super. Also ich bin total beeindruckt, wie so Radio entsteht. Das stellt man sich, glaube ich, draußen ganz anders vor. Wenige Leute, die total engagiert dieses Radio machen. Und dann habe ich gelernt, dass ein Radiosender nur ein ganz kleiner Teil ist von einem viel größeren Unternehmen, Podcasts. Da werden auch natürlich Werbekunden bedient. Und es wird sich auch extrem um die Hörer gekümmert, die werden extrem eingebunden. Wie viel eigentlich so ein Radiomoderator macht oder wie viel so ein Nachrichtensprecher auch selber machen muss, wie viel man auch können muss und wie viel Spaß die Leute hier haben. Also das merkt man wirklich, jetzt will ja jetzt niemandem Honig ums Maul schmieren, aber man hat das Gefühl, die Leute hier arbeiten gerne und das ist, glaube ich, immer das A und O.
Wir machen ja die Nachrichten vor allem, um den Leuten einmal so diesen Tagesüberblick mitzugeben. Das ist gerade wichtig in der Welt, das könnte euch betreffen. Das sind aber auch Gesprächsthemen gerade, vielleicht einfach, die ihr mitnehmen könnt für einen Smalltalk auf Arbeit. Wie informieren Sie sich denn über das Tagesgeschehen? Bekommen Sie morgens, wie man das so kennt, eine Pressemappe oder vielleicht im Digitalen und dann gucken Sie gewisse Medien durch? Welche sind das und wie funktioniert das?
Also wir bekommen tatsächlich den klassischen Pressespiegel mit so den Hauptnachrichten. Aber was immer wichtiger wird, sind sogenannte Briefings, also richtig auch Firmen, die sich spezialisiert haben, Entscheidungsträgern Dinge zusammenzufassen. Die kriegen wir am Abend vorher. Da sind auch so die wichtigsten Artikel drin, aber auch so Zusammenfassungen, wichtige Dokumente, wer an dem Tag in den Medien ist. Und natürlich gibt es ein paar Leitmedien. In Thüringen ist das im Radio natürlich ganz klar Antenne Thüringen. Ich höre tatsächlich auch Antenne Thüringen immer im Radio, weil die Nachrichten zeigen mir natürlich auch, worüber die Menschen in diesem Land reden. Bild-Zeitung als deutschlandweites Leitmedium, Spiegel, weil es politisch sehr wichtig ist. Also das macht schon 1-2 Stunden meines Tages aus, Medienstudium, weil ich muss ja wissen, worüber Thüringen redet.
Steigen wir mal tiefer ins Thema ein, Kommunikation zwischen Medien, zwischen Menschen, Bürgern, aber auch der Politik. Wir hatten für diesen Podcast auch schon ein längeres Interview mit Frau Professor Dr. Engelmann geführt, Kommunikationsexpertin von der Uni Jena und hat eine ähnliche Frage am Anfang gestellt. Glauben Sie oder finden Sie, dass die Kommunikation der Politiker, sagen wir mal seit Corona, seit den Krisenstimmungen angefangen hat, sich verändert hat in Deutschland?
Ich glaube, dass das gesellschaftliche Klima immer rauer wird und dass auch politische Debatten immer heftiger werden. Also wenn man mal im Bundestag sitzt, aber es ist im Landtag und ehrlicherweise hier in den Stadträten vor Ort auch nicht anders. Es wird härter miteinander diskutiert, es wird persönlicher. Und Politik muss sich natürlich auch aufgrund der ganzen Social-Media-Geschichten umstellen. Also politische Kommunikation versucht immer kürzer zu werden, immer prägnanter zu werden. Wenn Sie sich jetzt mal zum Beispiel Heidi Reichenick angucken, die feuert ja los in 30 Sekunden Schnipseln und so sind inzwischen auch Reden. Was mir manchmal fehlt, man nimmt sich nicht mehr genug Zeit, Dinge zu erklären, sondern man versucht sehr schnell Effekt zu haschen.
Viele Medien müssen das ähnlich machen, um die Aufmerksamkeit oder die Menschen bei Stange zu halten, was die Aufmerksamkeitsspanne angeht. Die Frage ist aber nur, wo setzen wir da an? Weil gefühlt haben wir ja irgendwo eine ziemlich polarisierte Gesellschaft. Frau Engelmann sagt übrigens, das ist nur gefühlt so, das ist tatsächlich noch gar nicht so angekommen. Man könnte sich bei wichtigen Fragen immer irgendwo in der Mitte einigen. Aber diese Mitte scheint ja nicht mehr stattfinden zu dürfen. Es wird ja sofort polemisiert und es wird nicht mehr über Inhalte gesprochen, sondern man fängt schon am Grundsatz immer an zu zweifeln.
Genau. Also es werden ja teilweise schon Fakten angezweifelt. Es wird Dinge, die einfach feststehen, die man sehen kann, die man nachweisen kann, werden angezweifelt.
Haben Sie da mal ein Beispiel?
Ja, das zum Beispiel Corona, Sie haben es ja schon angesprochen. Ja. Man kann jetzt von vielen Dingen halten, was man will, aber dass Corona ein gefährliches Virus ist, ja, das ist einfach so, da sind Menschen dran gestorben. Und wenn wir nichts dagegen getan hätten, da kann man immer darüber reden, ob das eine zu viel oder zu wenig war, wären noch mehr Menschen dran gestorben. Klimawandel, es gibt einen Klimawandel und der ist auch menschengemacht. Das ist in der Wissenschaft völlig unumstritten, aber in der Politik ist es umstritten und das ist ja irre. Und wenn Sie dann auf Menschen treffen, die gar nicht mehr zuhören, weil Sie sagen, das gibt's alles nicht, ist überhaupt nicht mein Problem, dann wird's natürlich ganz, 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 ganz schwierig. Und da haben Medien auch eine wichtige Aufgabe, weil Medien haben am Ende ja auch den Job, natürlich zu unterhalten, aber am Ende uns kritisch auf die Finger zu schauen und natürlich auch Dinge einzuordnen und auch zu sagen, das stimmt und das stimmt nicht.
Wie sieht das denn aus mit Vorreitertechnologien? Also jetzt nicht, dass man im Gesamten alles umsetzt, sondern dass man sich wirklich engagiert, um Vorreitertechnologien im Kampf gegen den Klimawandel zu entwickeln.
Ja.
Das kommt immer zu kurz, beziehungsweise höre ich das hin und wieder mal, aber bei den Menschen kommt das nicht an. Die denken, oder viele sagen mittlerweile CDU, ja, die lassen das jetzt, den Quatsch mit dem Klimawandel jetzt mal sein. Das ist das, was so ein bisschen ankommt. Das ist das, was auch Grüne teilweise suggerieren, weil dann sich nur noch auf, heute ist es, glaube ich, die Solarförderung, die Frau Reiche irgendwie streichen oder reduzieren möchte im privaten Bereich. Die schießen sich dann auf so einzelne Fakten ein. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir wieder zurück, dass sich Grüne und CDU auf einer gesunden Ebene darüber unterhalten können, dass wir den Klimawandel, und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen Themen, das ich jetzt rausgepickt habe, so miteinander debattieren, dass wir auf eine konstruktive Lösung kommen?
Also ich glaube erstmal, dass Demokraten immer zusammenarbeiten müssen und dass es auch immer gelingen kann, kluge Lösungen zu finden. Ich glaube übrigens auch, ich gehöre zu denen, die eine schwarz-grüne Koalition durchaus gut finden, weil sich da auch, weil wir auch so gegensätzlich sind. Ja, und das versöhnt ja vielleicht auch mal eine Gesellschaft, dass unterschiedliche Parteien zusammenarbeiten. Und ich glaube, da gibt es kluge Ideen. Wir machen jetzt zum Beispiel hier in Erfurt etwas, was in ganz Mitteldeutschland funktionieren könnte. Wir nutzen sehr stark Geothermie. Und wir können bis zu 40% der Erfurter Haushalte damit versorgen. Einmal extrem hohe Kosten für das Loch, das man bohren muss, jetzt mal ganz einfach gesagt. Und dann hat man über 50, vielleicht sogar 100 Jahre gleichbleibend teure Energie. Und sowas ist etwas, was wirtschaftlich Sinn macht und ökologisch Sinn macht. Sowas meine ich.
Können wir ja verstehen, aber es geht ja darum, um die Bereitschaft zum konstruktiven Gespräch genau. Über die Fraktionen hinweg, ob wir da jetzt schon Lösungen haben oder nicht. Für die Menschen fühlt sich die Debatte vergiftet an.
Genau, so ist er auch. Sie ist auch vergiftet. Ganz ehrlich, das erlebe ich im Bundestag jetzt als Neuling, wo ich mir auch sage, Mensch, Leute, lasst doch erstmal miteinander sprechen. Und vor allen Dingen das, was uns vielleicht in der Gesellschaft insgesamt abhanden gekommen ist, der andere könnte vielleicht auch recht haben. Ich will aber mal das Positivbeispiel bringen. In Thüringen, diese neue Koalition, ist jetzt auch keine Liebesheirat mit dem BSW und der SPD. Aber trotzdem, ich war bei den Koalitionsverhandlungen dabei. Man hat sich zugehört und man hat über tiefe Gräben gute Lösungen gefunden. Das ist der einzige Weg, den wir haben. Ich sag's nochmal, Demokraten müssen zusammenarbeiten und das Argument sollte wieder mehr zählen.
Wer müsste da den ersten Schritt machen? Wir haben es gesagt, die Medien, die brauchen Auflage, die müssen ein bisschen sensationeller wirken. Die Politiker mittlerweile auch durch Social Media ist, glaube ich, ein großes Ding. Sie sagen es, innerhalb von 10, 15, 20 Sekunden muss die Message da sein, möglichst dramatisch mit einer krassen Musik im Hintergrund, die wirklich alle dann noch abholt. Auf der anderen Seite die Menschen, die das irgendwie verarbeiten müssen.
Also man sollte immer bei sich selber anfangen, wissen Sie. Also ich bei mir selber, man muss ja immer überlegen, ist ja auch ein schmaler Grat. Also Sie als Radio wollen unterhalten und gleichzeitig haben Sie einen Informationsanspruch. So ist es bei mir auch. Ich will ja, dass sich Menschen für mich interessieren und trotzdem habe ich einen Anspruch, dass das am Ende auch seriös ist, was ich da mache. Und ich glaube auch, dass ich das durchsetze. Ich stelle in der Gesellschaft eine tiefe Sehnsucht danach fest, dass Dinge wieder, naja, so ein bisschen unter Kontrolle geraten, dass man wieder Vertrauen in Dinge haben kann. Und ich glaube, Vertrauen wächst dauerhaft nur, wenn man halt auch seriös, wenn man ausgewogen, vielleicht auch im Tonfall ein bisschen anders ist. Vielleicht der allererste Schritt für die Medien kann ich mir das nur wünschen, aber für die Politik vielleicht selber umsetzen, wie man miteinander kommuniziert. Man kann ja trotzdem emotional sein, ohne den anderen zu beschimpfen. Man kann trotzdem deutlich sein, ohne den anderen herabzuwürdigen. Die Idee, der andere könnte Recht haben. Die Lust am Streit, ohne es persönlich werden zu lassen, ohne dem anderen abzusprechen, dass er gleich irgendwie was ganz, ganz Böses will.
Ich glaube trotzdem, dass auch die anderen Parteien mindestens genauso viel Anteil daran haben, dass die Debatten aktuell laufen, wie sie laufen. Sei es innerhalb der Ampel, sei es jetzt innerhalb der neuen Regierung. Sie sind jetzt ziemlich neu im Bundestag, haben Sie gerade selbst gesagt, und hatten eben schon mal so angedeutet, dieses Gefühl, naja, irgendwie ist der Umgang nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Wir haben da alle eine Verantwortung dran. Also das Beispiel, was ich jetzt bringen will, ist, dass viele Bundestagsabgeordnete, das hat man jetzt auch wieder verboten, gar nicht mehr, also eigentlich sagt man, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, und man meint, die vor einem sitzen. Und man versucht, den Bundestag zu überzeugen von seinen Debatten, geht vielleicht auf seinen Vorredner ein. Inzwischen ist es so, dass viele ihre YouTuber grüßen. Wirklich, im Bundestag. Die reden nur noch in die Kamera. Die reden gar nicht mehr ins Plenum. Die sagen nur noch, ja, liebe Follower auf YouTube. Das hat man jetzt wieder verboten, weil man genau sieht, es geht gar nicht mehr darum, jemanden zu überzeugen. Man will nur noch die eigene Bubble befriedigen.
Wenn wir jetzt beim Bubble-Denken sind, da sind wir eigentlich bei Social Media angekommen. Also, ja. Weil das ist ja wirklich das Ding, ich informiere ich mich da, wo ich Bock habe, mich zu informieren, weil das meine Gedankenwelt irgendwo widerspiegelt und nehme das aber quasi als, wie Sie sagen, gesellschaftliche Mehrheit sogar hin oder denke, das wäre die Mehrheit in der Gesellschaft, die so denkt, das ist aber nicht so. Trotzdem ist es ja dann der nächste Schritt. Diese Menschen oder innerhalb ihrer Bubble sind dann überzeugt davon. Wo setzt man da an? Sie sagen, jeder muss so ein bisschen was machen. Ist es vielleicht auch gezielt Leitmedien, die sich komplett mal überdenken müssten?
Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht hier, um Medienbashing zu machen. Ich finde das immer schwierig.
Nee, wir sprechen ja ganz offen. Es geht nicht ums Bashing.
Ich glaube, nochmal, Sie sind ja auch alle in Ihren Zwängen. Muss man ja ganz klar sagen, Radio funktioniert noch sehr gut. Auch solche Tagesschau-Geschichten, was wurde das schon kaputt geredet? Wenn man sich Einschaltquoten anguckt, das ist alles noch völlig in Ordnung. Übrigens auch die Zustimmungszahlen, also was man den Leuten glaubt, das geht nach unten, aber es ist immer noch gut. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, aber viele Familien kennen das. Bei Corona hat man sich irgendwann mal geeinigt, nicht mehr drüber zu sprechen, weil man sich halt nicht einig geworden ist. Und es ist immer eskaliert.
Oder es ist eskaliert.
Genau, ja. Und dann hat man irgendwann, ach, wir reden nicht mehr über Politik. Und das finde ich das Schlimmste, was passieren kann, wenn man nicht mehr miteinander redet.
Und dann Informationen im stillen Kämmerlein.
Genau, wir müssen wieder zu einer Form kommen, wo wir miteinander sprechen und am Ende auch völlig okay sind, wir sind uns nicht einig, aber ich respektiere die andere Meinung. Und Sie haben im Moment das Gefühl, dass Politik, und den Schuh müssen wir uns selber anziehen, irgendwie nicht mehr das so richtig in den Griff bekommt.
Sie sagen, wir müssen mehr und offener miteinander reden, da würde ich vollkommen mitgehen. Frau Professor Engelmann hatte gesagt, Prozesse müssten wieder mehr im stillen Kämmerlein beendet werden. Und dass man nicht während des Prozesses irgendwas an die Medien durchsticht oder was auch immer. Ich glaube, Brosius Gersdorf ist da so ein Fall von vielen im Moment. Wer ist das, der dann immer wieder irgendwelche Sachen durchsticht?
Es ist wirklich eine Katastrophe. Es ist wirklich eine richtige Katastrophe. Wenn wir Sitzungen haben, interne Sitzungen, kann ich das teilweise auf Bild oder was weiß ich, wo
im Ticker quasi,
auf X mitlesen, ja. Und das geht gar nicht. Das sind Leute, die einfach mit den Medien ein Deal haben und sagen, komm, ich steche das durch, dafür komme ich gut in irgendwelchen Medien weg.
Das ist ein katastrophaler Zustand.
Genau, also das macht Politik kaputt, weil so blöd das klingt, natürlich muss es möglich sein, auch für Politik mal im geschützten Raum Dinge zu besprechen. Auch über Parteigrenzen gerade hinweg, wo man sagt, komm, was geht, das muss nicht alles in die Öffentlichkeit. Und deswegen hat die Frau Professorin auch vollkommen recht, es muss möglich sein. Aber wenn man dann etwas hat, dann muss man auch nach draußen gehen und es natürlich erklären und muss sich auch anhören, wenn man es anders sieht. Und auch da Rücken gerade machen. Politiker sind auch nicht alles Vollidioten. Also ich glaube, was wir auch manchmal machen, wir versuchen aus Angst davor, dass wir kritisiert werden, immer allen alles recht zu machen. Vielleicht meint sie das so ein Stück, aber man muss auch entscheidungsfähig sein. Wissen Sie, ich habe gewisse Überzeugungen, die werde ich mir auch nicht wegnehmen lassen, auch wenn es eine Mehrheit auch mal anders sieht. Ich glaube, das erwarten Menschen auch zu Recht, dass da nicht irgendwelche Roboter sind oder irgendwelche Leute, die nur noch Meinungsumfragen gucken. Und ich glaube, das fehlt manchmal heutzutage auch, weil man immer gleich Angst hat vor dem Shitstorm oder vor der schlechten Schlagzeile.
Haben Sie schon mal einen Shitstorm bekommen?
Ja, na klar, stimmt. Ich habe eine Migrantenquote an Schulen gefordert, also dass zum Beispiel nicht so viele Kinder, die nicht Deutsch können, auf einem Flecken konzentriert werden, weil das führt dazu, dass da nicht mehr genug Deutsch gelernt wird. Das können Sie in der Wissenschaft nachlesen. Ich war ja selber Schulleiter an so einer Schule.
Das ist gelebt, das ist Praxis.
Praxis besagt, und da wurde mir natürlich Rassismus und was nicht alles vorgeworfen.
So, jetzt angenommen, das ist genau die Situation. Dann kommt ein Shitstorm, Sie sagen aber trotzdem, mit den Grünen würde ich irgendwo koalieren.
Na klar.
Ob das jetzt sein muss oder nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja. Aber genau aus dieser Bubble jetzt in dem Fall würde ja der Gegenwind in dieser Form kommen.
Genau.
Und was haben Sie gemacht?
Ich bin bei meiner Meinung geblieben. Also ich ignoriere dann sowas. Ich habe früher mal versucht, dann dagegen anzudiskutieren, das meine ich nicht. Also jetzt nicht auf dem Niveau, sondern ich bleibe bei meiner Meinung und betone dann eben das Positive. Also wie gesagt, dass das Praktiker vorgeschlagen haben. Diesen Vorschlag bringe ich immer wieder und sage, der ist von Schulleitern gekommen. Ich verstehe jeden, der sagt, ich habe da ein sachliches Gegenargument.
Kommen wir nochmal auf dieses Durchstechen an die Medien zurück. Ja. Da wollte ich eigentlich einhaken. Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen aus dem Innenleben Ihrer Fraktion erzählen. Wie ist denn das? Sie sitzen da in Mannschaftsstärke, wie auch immer, diskutieren das Thema aus in der Sitzung und plötzlich erscheint das in der Bildzeitung oder in irgendeinem anderen Medium, ist ja wurscht. Da müssen ja Kollegen aus der CDU-Fraktion das durchgestochen haben.
Na gut,
manchmal. Aber warum, jetzt will man das ja nicht als Politiker. Grundsätzlich, also ich würde mal sagen, wir haben es ja gerade gesagt, das ist zu viel Nähe zwischen Politik und Medien. Warum kriegt man dann als CDU-Fraktion diese Leute nicht irgendwie gepackt, so wie in so einem funktionierenden Fußballteam und sagt, ja, dann lass das mal lieber,
Ja, das wird auch regelmäßig versucht. Also es wird ja auch regelmäßig an diese Leute appelliert. Aber jetzt so eine Fraktionssitzung, wir sind 208 Abgeordnete, da sitzen natürlich auch ein paar Mitarbeiter rum, da sind, weiß ich, 250 Leute im Raum. Ist halt schwer. Ja, und irgendjemanden finden sie wahrscheinlich immer. Schlimmer ist, wenn es dann so kleine Runden sind. Also wenn man jetzt auch, man kann ja teilweise bei Robin Alexander, dem Journalisten der Welt, auch nachlesen, was so in kleinen Regierungszirkeln besprochen wird. Und das finde ich dann wirklich schon bedenklich. Also bei 200 Leuten, in der Politik sagt man eigentlich immer, wenn drei Leute etwas wissen, dann wissen es alle. Das ist leider Gottes so. Aber wir müssen dazu zurückkommen, und das ist, können wir ja nur an uns selber appellieren, dass wir an dieser Stelle auch disziplinierter sind. Weil das führt natürlich dazu, dass solche Debatten dort nicht mehr geführt werden, sondern vor den Fraktionssitzungen in kleineren Gruppen. Und das hilft ja am Ende auch keinem. Also das ist ein extrem frustrierender Umstand. Und glauben Sie, da wird alles getan. Und inzwischen bei ganz wichtigen Sitzungen werden die Handys halt vorher abgegeben.
Wie jetzt in Thüringen in der Schule passieren soll.
Genau,
Handyverbot an der Schule, das kommt in den Schrank und dann kann man loslegen zu diskutieren.
Wer nicht hören will, muss fühlen. Als Schulleiter kann ich Ihnen sagen, das müssen Sie auch so machen. Wenn Sie als Chef, als Schulleiter, als Fraktionsvorsitzender zweimal sagen, du und es passiert nichts, am Ende ist das so. Sie
müssen wie viele auch Handys werden dafür bei einer normalen Fraktionssitzung abgenommen?
Ja, also das ist jetzt bei uns in der Fraktion noch nicht passiert. Ehrlicherweise führt das eben dazu, dass wichtige Dinge in anderen Sitzungen besprochen werden. Und dann wird, also auch die geheimen Sitzungen des Bundestages, da werden die Handys sowieso vorher ab, auch wegen Abhörsicherheit, können ja auch noch jemand Drittes abhören. Dürfen auch nicht vergessen, wir haben viele Staaten, die sehr interessiert sind, daraus zu erfahren, was da unterwegs ist. Aber dann ist das genau wie in der Schule. Da werden die Handys vorher im Schrank abgegeben und weggeschlossen und dann ist das so. Aber es ist eigentlich ein trauriger
bei Zustand. Bei Sitzungen von Parlamentariern?
Ja, bei geheimen Sitzungen ist das immer so.
Ja, das ist ja was anderes.
Genau, aber auch bei Sitzungen bei Parlamentariern. Und sie überlegen sich natürlich, und das ist das Traurige, dann dreimal, was sie in so einer Sitzung sagen. Gerade wenn sie was Kritisches sagen, weil sie wollen natürlich, dann ist man gleich der große Kritiker der Regierung. Das will man natürlich auch nicht immer. Und ich kann nur hoffen, dass alle selber erkennen, dass sie der Demokratie damit schaden. Weil am Ende des Tages führt das dazu, dass demokratische Prozesse entwertet werden. Und ich glaube, da sind wir wieder bei unserer eigenen Verantwortung. Wenn man als Politiker in so ein Amt gewählt wird, hat man eigentlich nur eins im Blick zu haben, das Wohl des deutschen Volkes. Klingt jetzt total pathetisch, ist aber so.
Ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie denken, dass die Menschen manchmal die Verantwortung, die Politiker tragen, gerade in wirklich hohen Ämtern, jetzt immer mal beim Fraktionsvorsitz oder meinetwegen auch beim Kanzler, die Verantwortung, die tragen, unterschätzen.
Ja.
Jetzt würde ich Sie aber, nachdem Sie das erzählt haben, würde ich Sie fragen, ob auch einige Politiker ihre eigene Verantwortung unterschätzen.
Beides ja. Also übrigens unterschätzen Sie aber auch nicht, was so ein Kommunalpolitiker entscheidet. Wissen Sie, so Spitzenpolitiker, das ist ja dann nochmal eine andere Nummer, das müssen Sie wirklich richtig wollen. Aber die vielen kleinen Gemeinderäte, die in ihrem Dorf, in ihrer VG oder von mir aus in einer bisschen größeren Stadt, die entscheiden teilweise auch über Millionenbeträge und machen das nebenbei und kriegen dafür kein Geld. Und auch die haben eine hohe Verantwortung. Ich glaube, das unterschätzen manchmal die Menschen, welche Verantwortung da dahinter steckt. Und Politiker sein, weit entfernt davon zu jammern, das hat sich jeder freiwillig ausgesucht. Aber ich bin ja froh, wenn sich Menschen engagieren für die Gemeinschaft. Ob es jetzt bei der Feuerwehr ist oder in der Politik, ist erstmal egal. Aber ja, um auf die zweite Frage auch zu beantworten, es wird auch von uns manchmal unterschätzt, was wir für eine Wirkung haben. Deswegen kann ich auch nur jeden aufrufen, der hier auch zuhört. Wer was bewegen will, kann das an vielen Stellen machen, aber wir brauchen gute Politiker in allen Parteien. Wir brauchen mehr Leute, denen es halt um das Allgemeinwohl geht und weniger ums eigene Wohl. Das ist tatsächlich ein Problem, das wir in allen Parteien haben, dass da Leute sitzen, denen es zu sehr ums Ich geht und zu wenig ums Wir. Und Bewusstsein, das vielleicht auch uns Konservative gerade ausmachen sollte, das kommt an vielen Stellen leider zu kurz. Gott sei Dank, bei den Spitzenleuten hat man diesen Eindruck schon. Aber bei vielen so in der zweiten, dritten Reihe, wo man das Gefühl hat, die wollen noch was werden, weiß man manchmal nicht, welche Motivationslage dahinter steckt. Und nochmal, wenn ich das an die Medien durchstecke, dann mache ich das nur, um da einen guten Deal zu bekommen. Und da geht es dann nur noch um das Ich. Und solche Leute, nochmal, ich sage das auch ganz hart, haben im Parlament nichts zu suchen. Dass man mit Medien auch mal ein Hintergrundgespräch macht, dass man versucht, seine Politik zu erklären. Aber dass man eine Sitzung quasi durchtickert, für mich haben sich solche Leute als Politiker eigentlich erledigt.
Warum machen Sie es? Wollen Sie wiedergewählt werden? Oder machen Sie es um Ihre Überzeugungen?
Jeder Politiker will wiedergewählt werden. Also das wäre jetzt Quatsch zu sagen, nein, das spielt jetzt keine Rolle, natürlich spielt das eine Rolle. Aber wissen Sie, ich war davor Schulleiter, ich habe das gern gemacht. Ich hätte so, ich hoffe, meine Kollegen sehen das auch so, keine Ahnung.
Angenommen, Sie würden jetzt aus der Politik ausscheiden, können Sie direkt wieder Schulleiter werden.
Ich habe das große Privileg, das ist auch super, ich könnte zurückkehren, nicht an die Schule, aber ich könnte zurückkehren. Aber wissen Sie, meine alte Sozialkundelehrerin, die wohnt auch hier in Weimar, ich bin ja in Weimar zur Schule gegangen, die hat immer gesagt, wer mehr kann, muss auch mehr leisten. Also hat die zu uns gesagt, nicht zu mir, sondern zu uns als Abiturienten. Und es hat mich schon ganz schön geprägt. Also man muss, glaube ich, irgendwie an die Gesellschaft was zurückgehen. Ob man das als Rettungsschwimmer macht, als Fußballtrainer, es ist egal. Und ich hatte immer das Gefühl, vielleicht Gabe ist es so ein bisschen zu kommunizieren, Leute zusammenzubringen, Dinge auch durchzusetzen. Und meine Motivation ist wirklich, Dinge besser zu machen. Ich freue mich unglaublich, wenn mal was geklappt hat. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich das lange machen kann. Aber wenn ich es nicht machen kann, geht die Welt auch nicht unter. Familie, Gesundheit, das ist tausendmal wichtiger.
Zum einen schon mal an der Stelle vielen Dank für dieses Interview, was sehr spannend war. Abschließend, haben Sie vielleicht so ein Statement, ein Fazit für uns? Wir haben jetzt viel über Kommunikation, viel über aufgeregte Debatten gesprochen. Wie kommen wir wieder zu mehr Sachlichkeit?
Ja, möchte es nochmal sagen, jeder fängt bitte bei sich selbst an und ich kann nur Sie alle bitten, alle, die hier zuhören, bitten, mal darüber nachzudenken, in welchem Land wollen die eigenen Kinder leben. Ich habe eine 3-jährige Tochter, wir haben eine 3-jährige Tochter und ich möchte auch, dass die in einem Land lebt, das stabil ist, das demokratisch ist, ja, wo man sich auch sicher fühlen kann. Und die Frage ist doch, was können wir alle dazu beitragen? Und ich glaube, miteinander ordentlich zu reden, den anderen ausreden zu lassen, zu respektieren, Unterschiedlichkeit auch auszuhalten. Das wäre doch ein schönes Ziel. Und ich glaube, wir alle wollen in einem schönen, stabilen Deutschland, in einer guten Europa, in einer möglichst friedlichen Welt leben. Und ich glaube, wir können alle damit anfangen. Entspannt euch alle mal ein bisschen und hört euch vielleicht mal wieder ein bisschen mehr zu. Das wäre ein Wunsch.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Ja, jetzt haben wir das Interview mit Michael Hose gehört, vorhin Frau Professor Engelmann. Und ich glaube, für jeden war irgendwie was in der Folge mit dabei. Also irgendwie ein Gedankenanstoß, ein Impuls, irgendwas, worüber man nachdenkt und seine eigene Rolle, sein eigenes Verhalten vielleicht ein bisschen zu reflektieren, drüber nachzudenken oder irgendwie zu überlegen, wie gehe ich eigentlich jeden Tag mit Medien und in Diskussionen um. Ne?
Ja, wobei ich auch natürlich jeden verstehen kann, der sagt, ey, ich mache das so, wie ich will und ich will mir jetzt nicht zum x-ten Mal irgendwas erzählen lassen, aber es geht halt wirklich darum, weil ich glaube, das fühlen viele zu sagen, ich kann nicht mehr über gewisse Sachen auch mit engen Vertrauten, Verwandten darüber reden, ohne dass es irgendwie in Streit ausartet. Und vielleicht war hier die ein oder andere Sache dabei, die auch so einen Anstoß gibt, einen Impuls einfach, über solche Grenzen, die ja dann irgendwo inhaltlicher Natur sind, dann mal hinwegzusehen.
Ja, während wir hier gerade noch die Podcast-Folge aufnehmen, sind wir quasi aber auch schon in der Vorbereitung für die nächste Folge. Und da haben wir uns, glaube ich, ein spannendes Thema wieder rausgesucht. Wir schauen auf den Katastrophenschutz hier in Thüringen.
betrifft uns zweifelsohne wirklich alle, weil jeder kann mal irgendwie von einer Überschwemmung bedroht sein, von einem Brand, einem Feuer, einem Waldbrand. Das haben wir jetzt gerade aktuell bei der Hitze auch viel. Und wir hatten ja auch wirklich diesen großen Waldbrand bei Gösselsdorf, Saalfelder Höhen. Der größte Waldbrand in Thüringen seit, ich glaube, seit 30 Jahren. Und da gab es jede Menge Diskussionsbedarf auch im Nachhinein.
Wir wollen da nicht nur drauf schauen, was Thüringen was die Landesregierung in den Katastrophenschutz investiert, wo Gelder reinfließen, sondern wir wollen vor allem auch mit denen reden, die im Katastrophenschutz tätig sind. Feuerwehrleute, Einsatzkräfte, was macht das mit denen eigentlich in solchen Situationen wie eben der Brand auf den Saalfelder Höhen? Was nimmt man von so einem Einsatz vielleicht auch mit nach Hause?
Ich denke mir ja immer nur, wow, was die Leute leisten, teilweise einfach freiwillig so neben dem ganz normalen Alltag, Berufsleben, Familie und dann irgendwie immer Rufbereitschaft. Aber mal schauen, das wollen wir uns dann in der nächsten Folge wirklich hier bei Macht Thüringen erzählen lassen.
Ich freue mich.
Macht Thüringen, der Politik-Podcast von Antenne Thüringen. Jeden Monat neu, überall, wo es Podcasts gibt.